Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ja, heute geht es um Gnade. Um Gnade. Stellt euch vor, Gott sagt zu dir, du hast einen Wunsch frei. Was würden wir wünschen? Ich glaube, wir haben viele, viele Wünsche, auch finanzielle oder familiäre Probleme oder Krankheiten oder auch die ganz große Weltlage. All das könnte Gott mit einem einzigen Wort ändern. Ein Wort würde genügen. Dabei erfüllt unseren Gott einen Wunsch, den die Menschen gar nicht hatten. Er macht uns ein Geschenk, was wir gar nicht erwartet haben. Dabei kostet ihn das Geschenk alles. Er geht total in Vorleistung und sagt, ich schenke dir etwas und biete dafür alles auf, was ich nur kann. Und die Menschen fragen nichts danach. Versteht er mich? Gut, oder? Ja. Ja, es ist die Gnade, die Vergebung unserer Sünden, unsere Schuld. Aber es ist noch mehr als die Vergebung. Es ist mehr als Vergebung. Was kann es mehr sein? Es ist die Tilgung unserer Schuld. Wir haben vorhin in dem Psalm gehört, dass Jesus spricht, meine Sünden erschlagen mich, sie erdrücken mich, sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Jesus hatte nie gesündigt. Aber unsere Schuld, unsere Sünden wurden tatsächlich auf ihn gelegt. Er hat tatsächlich meine Sünden erkannt und bezahlt. Er hat darunter gelitten. Er wurde so bestraft, wie wir es verdient haben. Und Gott, unser Vater, hat seinen ganzen Zorn, den wir mit unseren dreisten Sünden verdient haben, auf ihn abgewälzt, auf seinen einzigen geliebten Sohn. Paulus schreibt dazu, als ihr tot wart in Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz heftete. Tatsächlich, alle unsere Sünden sind am Kreuz geheftet und sie lagen auf Jesus drauf. Jesus hat also nicht nur die Strafe für unsere Bosheit auf sich genommen, nein, die Sünden wurden ihm tatsächlich aufgebürdet. Deswegen stehen alle, die an Jesus glauben, vor Gott so da, als hätten sie nie gesündigt. Unsere Sünden sind unauffindbar getilgt. Keiner kann sie hervorholen und uns vorhalten. Welch eine gewaltige Gnade. Sie macht uns rein und sündlos. Wir sind Jesus gleich durch dieses Opfer. So gewaltig ist die Gnade. Und deswegen endet Paulus in all seinen Briefen am Ende immer mit diesem Gnaden- und Segenswunsch. Immer auch dem, was wir gerade gehört haben, in all seinen Briefen steht am Ende, die Gnade sei mit euch. Nur im Römerbrief nicht. Da steht sie am Anfang. Ja, da steht dieser Segenswunsch am Anfang. Also das ist etwas, was dem Paulus ganz, ganz wichtig ist. Die Gnade sei mit euch. Und damit diese Gnade möglich wird, reicht also ein Machtwort Gottes nicht aus. Da musste das Wort Gottes, so wird Jesus ja auch genannt, das Wort Gottes zu uns kommen. Für diese Gnade musste der Allmächtige den größten Preis bezahlen, den er bezahlen konnte. Und warum tat er denn das? Warum tut er das? Ja. Ich zitiere dazu ein Wort aus Jeremias. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aus Liebe. Deswegen heißt es auch in dem Vers, den wir gerade gehört haben, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters hängt zusammen. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die uns das alles offenbart, die sei mit euch allen. Wie können wir eine Ahnung haben, wie gewaltig Gottes Liebe ist? Ich kann es ja mal vergleichen mit der menschlichen Liebe. Jesus gibt einen Vergleich mit der menschlichen Liebe, zu was sie maximal fähig ist. Sie ist maximal dazu fähig, sein Leben für Freunde zu geben, für einen geliebten Menschen. Das ist schon allerhand, was wir Menschen können. Aber Gottes Liebe ist noch größer. Er liebt seine Feinde. Er lässt sein Leben für Feinde, die ihn nicht wollen, die ihn verachten, die sogar über ihn spotten und ihn aus ihrem Leben verbannen. Und jetzt sagt Jesus in der Bergpredigt, die Liebe, zu der ihr Menschen fähig seid, die reicht nicht aus. Er sagt in Matthäus 5, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. So heißt es. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und der Vater im Himmel, der liebt seine Feinde und tritt für sie ein. Paulus schreibt dazu, Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Wir sind ohnmächtig der Sünde ausgeliefert. Und er starb für uns, gottlose Menschen, also für Menschen, die nichts von ihm wissen wollten. Und er schreibt weiter, nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für einen besonders gütigen Menschen opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also als wir noch Feinde Gottes waren. Und Jesus zeigt diese Liebe zu seinen Feinden. In Jesus wird das ganz deutlich, wie stark seine Liebe zu den Feinden ist. Stellt euch vor, im Garten Gethsemane. Jesus hat Angst vor dem, was die Menschen ihm antun werden. Und ich habe auch gedacht, vielleicht hat er auch Angst, dass ihm die Hutschnur platzt bei all dem, was er erlebt. Ich weiß nicht, er hat Angst vor dem, was auf ihn zukommt und er will das durchstehen. Er hat vor, die Menschen zu erlösen, das Opfer zu bringen, den Menschen das Heil zu bringen. Hebräer heißt es, Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden. Hatte das Jesus nötig? Musste der im Himmel mal weinen? Der hatte doch Herrlichkeit und Pracht. Und jetzt ist er ein Elender. Gott schreit mit Tränen. Welch eine Angst hatte Jesus gepackt. Und er war allein, man ließ ihn allein in seiner Angst. Die Jünger schliefen, er hatte keine Stütze an seinen Nächsten, an seinen Freunden. Und er fragt noch den Vater, wenn möglich, kannst du dafür sorgen, dass es doch einen anderen Weg gibt, dass der Kelch an mir vorübergeht? Gibt keinen anderen Weg für uns. Es gibt keine Alternative. Der Weg war tatsächlich alternativlos. Um uns wieder die Tür zum Vaterhaus zu öffnen. Ja, und dann die Gefangennahme Jesu. Die Knechte fesseln den Gottessohn. Ein Wort hätte genügt und die Fesseln wären weg gewesen. Aber Jesus lässt es zu. Jesus lässt es zu und er sieht, wie diese Menschen mit ihm umgehen. Und er weiß, ich sterbe auch für euch. Für euch gehe ich auch diesen Weg, damit ihr einmal bei mir sein könnt, weil ich euch lieb habe. Vor dem hohen Priester. Welch ein Humbug, bitte ich ab. Ein frommer Mann, der die Bibel liebt, der Gottes Wort liebt, der das alles ja, mit Ehrfurcht ansieht und sein Leben danach ausrichtet. Er erkennt Gottes Sohn nicht, obwohl er so viele Wunder mitbekommen hat. Aber es geht ihm um seine Macht, um seinen Status. Da kennt er kein Pardon. So sind wir Menschen. Wenn es um uns selbst geht, um unsere Macht, um unsere Überzeugung, da lassen wir uns nicht belehren. Da können noch so viele Wunder passieren. Es hilft nichts. Dieser hohe Priester erkennt nicht und will nicht erkennen, dass vor ihm der Messias steht. Und als Jesus ihm das noch deutlich sagt, da zerreißt er seine Kleider und ja, ihr habt gehört, er ist des Todes schuldig. Ja. Jesus wird verurteilt, weil er ihm seine Gottheit bestätigt. So hart ist unser Herz. So hart. Wir lassen uns nicht überzeugen, wenn wir von was anderem überzeugt sind. Auch nicht von der größten Wahrheit. Und nach diesem Todesurteil des hohen Priesters ist bei den Knechten kein Halt mehr. Sie spucken ihm ins Gesicht, unserem Heiland. Sie schlagen ihn mit Fäusten ins Gesicht. Sie ziehen ihm eine Decke über den Kopf, schlagen ihn und sagen, ha, bist du Gottes Sohn? Dann sag uns, wer hat dich geschlagen? Dann musst du das doch wissen. Ich glaube, Jesus wusste, wer ihn geschlagen hat. Aber er hat die Namen nicht genannt. Nein, er hat diese Menschen lieb. Er sieht ihren Hass, er sieht ihr böses Herz und sagt, ich will euch davon erretten, davon befreien. Meine Liebe zu euch ist stärker als euer Hass. Es ist unfassbar, wie die Knechte des hohen Priesters sich austoben. Und Jesus hört nicht auf, sie zu lieben, denn sonst hätte er Schluss gemacht. Auch bei Pilatus, welch ein Spektakel spielt sich da ab. Der Pilatus sieht, dass Jesus keine Schuld hat. Er greift zu Tricks, lässt Jesus geißeln, um das Mitleid des Volkes zu erregen. Nichts genutzt. Er lässt Jesus und Barabbas auftauchen. Wählt euch einen, den ich euch freigebe. Und das Volk schreit Barabbas. Lieber mit einem Mörder zusammenleben, als mit Gott. All das erlebt Jesus. Und sie schreien, kreuzige ihn. Auch bei Herodes. Er wird verspottet, man setzt ihm die Dornenkrone aufs Haupt. Schlägt drauf. Jesu Gesicht ist blutüberströmt. Er sagt nichts. Ja, dann kann man nur sagen, oh Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Wer hat dich so geschunden? Jesus hielt diesen ganzen Hass nicht nur aus. Dieser Hass konnte seine Liebe nicht töten. Unvorstellbar. Er liebte diese Menschen immer noch. Und am Kreuz gab es auch kein Funke Mitgefühl. Im Gegenteil, man spottete über ihn. Bist du Gottes Sohn, dann steig herab vom Kreuz, zeig's uns. Anderen hat er geholfen, sie selbst kann er nicht helfen. Natürlich hätte er sich helfen können. Aber er will ja uns helfen, er will ja diesen Menschen helfen, die da unten über ihn spotten. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. immer noch hat nicht dazu gereicht, seine Liebe auszulöschen. Und dann hängt er Stunden am Kreuz und bezahlt alle unsere Schuld. Wie es heißt, wie wir gerade gehört haben in dem Psalm. Meine Sünden haben mich ereilt. Eure Sünden sind meine Sünden. Sie lagen jetzt wirklich auf ihm. Gott hat alle unsere Schuld auf ihn aufgebürdet. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Mein Mut hat mich verlassen. Auch für dich gilt, du hast es noch nicht geschafft, die Liebe Jesu zu dir auszulöschen. Sie ist da. Und deswegen betont Paulus an allen Briefen diese Gnade, diese unfassbare Gnade, die nur seiner Liebe entspringt. Und wisst ihr, was diese Gnade noch bewirkt in unseren Herzen? Denke ich mir, wenn wir uns dessen bewusst sind. Sie macht uns demütig. Ich kann nichts mehr selbst vorbringen. Ich habe gar nichts vorzubringen. Nichts. Nur die Gnade. Ich kann nicht angeben mit tollem Bibelwissen, mit tollen Werken. Womit hat der Schächer angegeben am Kreuz? Mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich weiß nicht, was der von der Bibel wusste. Ich weiß nicht, was der für einen Lebenswandel hatte. Ob da gute Taten waren, auf die er sich berufen könnte. Nein, das Einzige war, dass er sich an Jesus wandte. Oder der Zöllner im Tempel. Mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott selbst vergleicht die Größe seiner Gnade mit dem Weltall, mit dem Firmament. Ja, das Weltall ist der perfekte Vergleich für die Gnade Gottes. Grenzenlos, wunderschön, wenn man da Bilder sieht aus dem Weltall, unfassbar schön. Erhaben, und es entzieht sich aller menschlichen Logik. Diese Weite, wir sprechen von Milliarden von Lichtjahren, von Milliarden von Galaxien. Unfassbar. Und Gott sagt, wenn ihr das Ende des Weltalls finden könntet, hätte meine Gnade auch ein Ende. Aber so groß, so gewaltig ist seine Gnade. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir so verdorben sind? Von Natur aus nicht. Von Natur aus haben wir ein Herz aus Stein, sagt Gott. Ein Herz aus Stein. Was kann ein Herz empfinden? Was kann ein Stein empfinden? Nichts. Also wir sind gar nicht in der Lage, von Natur aus zu begreifen, wie verdorben wir selbst sind. Das kann nur der Geist Gottes bewirken, die Wiedergeburt zu neuem Leben. Wenn ich merke, wie schlimm es um mich steht, Halleluja, dann ist Gottes Geist in dir am Wirken. Dann passiert etwas. Solange du dich nur rechtfertigst, da kann Gott nichts mit dir anfangen. Darum bitte Gott um den Heiligen Geist. Um den Heiligen Geist, wenn du das noch nicht erlebt hast, wie verdorben dein Herz ist, er zeigt es dir gerne, um dich zu erretten. Der Zöllner im Tempel, der hatte erkannt, mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer hatte erkannt, wie gut er ist, was er alles für gute Werke tut, wie er die Gebote hält. Er ging nicht gerechtfertigt von dann. Also wenn es unter uns welche gibt, die noch nie vor Gott so zusammengebrochen sind, dann bittet Gott um den Heiligen Geist. Er gibt gerne und hilft dir gerne zurecht, damit du errettet wirst, damit du eine Neugeburt bist und damit du auch sagen kannst, mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus garantiert, dass die Bitte um den Heiligen Geist garantiert, dass die Bitte um den Heiligen Geist von Gott erfüllt wird. Ja, was hat das für eine Auswirkung, wenn ich erkenne, wie ich abhängig bin von Gnade? Dann denke ich daran, dass mein Nächster auch so geliebt wird. Dass er auch ein Augapfel Gottes ist. Dass mein Nächster es nicht geschafft hat, die Liebe Gottes zu ihm auszulöschen. Auch er ist von Gott unendlich geliebt. Und wie ich mit ihm umgehe, wie ich über ihn denke oder sogar über ihn rede, ich berühre damit Gottes Augapfel. Nicht nur ich bin Gottes Augapfel, auch mein Nächster. Das hat Auswirkungen auf meine Begegnungen. Paulus betont in allen seinen Briefen die Liebe untereinander. Das ist ihm so wichtig. Die Liebe untereinander, das ist das Erkennungszeichen, auch nach außen hin, wer wir sind, dass wir Gottes Kinder sind. Das Wissen, dass man selbst nur durch Jesu Gnade errettet wird, dass das alte Herz total durchdrungen ist vom Bösen, dass da nichts Gutes dran ist, das macht demütig. Und ich erhebe mich nicht mehr über meinen Nächsten. Die Gnade ist eine Grundvoraussetzung für ein liebevolles Miteinander, das Paulus in seinen Briefen immer wieder einfordert. Auch in diesem Brief zeigt er am Ende seine Liebe. Er zeigt seine Liebe zu Titus. Er zeigt seine Liebe zu den anderen Brüdern, die gut versorgt werden sollen. Es geht immer wieder um Liebe, die sich in tätiger Weise zeigt. Ja, im Himmel, wenn wir einmal im Himmel sind, haben wir dann noch Erinnerungen an unsere Sünden? Die Frage tauchte bei mir auf und ich habe geguckt, was sagt Gottes Wort dazu? Unsere Sünden sind so weit entfernt wie der Morgen vom Abend. Wie der Morgen vom Abend. Oder ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken, in Hebräer 8. Oder in Micha 7, unsere Sünden sind in das tiefste Meer versenkt. Und in Jesaja 1 steht, und wenn unsere Kleider blutrot wären, sie werden ausgetauscht gegen schneeweiße Kleider. Also wenn ihr ein zerschlissenes Kleid habt und kauft euch dann ein neues Kleid, dann werdet ihr bestimmt nicht rumlaufen und sagen, an der Stelle war mein altes Kleid zerschlissen und an der Stelle hatte ich eine Macke. Wir reden nicht mehr davon. Es ist vorbei. Die Sünden sind weggelöscht. Gott ist der Einzige, der Sünde löschen kann, dass sie nicht mehr in Erinnerung ist. Im Himmel ist kein Platz mehr für Erinnerung an Sünde. Das passt nicht in den Himmel. Gott betont ja so oft, dass wir anhand des Weltalls ihn erkennen, seine Gnade, seine Größe erkennen. Und jetzt wissen wir ja heute etwas, da gibt es sowas wie schwarze Löcher. Habt ihr schon mal gehört? Schwarzes Loch. Wenn ein Riesenstern in sich zusammenfällt auf eine Größe, ich weiß nicht, wie ein Stecknadelkopf so groß, so ungefähr, der eine ungeheure Energie hat, dass nichts mehr aus diesem schwarzen Loch rauskommt. Noch nicht mal Lichtstrahlen kommen raus. Ich dachte, das ist auch ein super Bild für die Vernichtung unserer Sünde in das schwarze Loch. Und das schwarze Loch ist das Kreuz Jesu. Da gehen die Sünden weg und sind verschwunden an dem Kreuz Jesu. Ja, das Kreuz Jesu ist vergleichbar mit so einem schwarzen Loch. Der Himmel Gottes ist durchdrungen von Gottes Heiligkeit. Da ist also kein Platz mehr für Erinnerung an all das Böse. Alles Böse ist durch Jesus getilgt. Er hat dieses Wunder vollbracht. Getilgt ist alle Schuld. In Psalm 108 heißt es, ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Paulus hatte begriffen, dass diese gewaltige Gnade unseren ganzen Lebenswandel prägen muss. Wir bauen auf die Gnade. Die Gnade ist die Grundlage unseres Glaubens. dieser Jesus, der das geschaffen hat. Und die Liebe unseres himmlischen Vaters war der Grund dazu. Welch ein Gott haben wir! Er blickt auf dich mit Augen voller Liebe und Erbarmen. Lass dich täglich von seiner Gnade und Liebe berühren.